Ja, hallo Tobias. Schön, dass du da bist und dass du für dieses Gespräch zur Verfügung stehst. Ja, wir haben gemeinsam jetzt eine Viertelstunde Zeit, was auch nur einen kleinen Einblick ermöglicht. Aber du bist die Division Manager Kulturwandel 4.0, ein toller Titel bei Otto. Und unser Titel heute im Forum ist ja Duzen oder Siezen hilft die Duzkultur der Arbeitgebermarke. Diese Frage möchte ich gern ans Ende stellen, denn eure große Überschrift war und ist ja Kulturwandel. Jetzt ist meine erste Frage: Wer kam eigentlich bei euch auf diese Idee? Und die viel wichtigere Frage: Warum eigentlich?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, die Idee, das ist ja halt nicht so eine Idee, sondern es ist halt tatsächlich ein Prozess gewesen, wie das entstanden ist. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie morgens aufwacht und sagt, ach, jetzt machen wir Kulturwandel, sondern wir haben tatsächlich Herausforderungen in der Digitalisierung gehabt, wo wir überlegt haben, wie begegnen wir denen denn? Und wir haben als sehr große Unternehmensgruppe, die Otto Group hat über 130 Firmen, ist in vier Kontinenten unterwegs, 54.000 Mitarbeitende, unterschiedliche Industrien, die wir machen oder in denen wir uns bewegen, gemerkt, dass wir viele Sachen, die man so klassischerweise in so einem großen Konzern tut, alles schon gemacht hat. Also wir haben strategisch sehr viel gearbeitet, wir haben sehr viele Prozesse uns betrachtet, wir haben auch sehr viel, also sehr viel Geld auch investiert in Infrastrukturen, technologisch, aber auch logistische und haben gemerkt, das alleine wird es nicht machen. So, wir brauchen mehr. Und dieses Mehr ist dann tatsächlich die Ebene der Mitarbeitenden und der Organisation. Das heißt, du bist sehr schnell dann in diesen ganzen Themen der tatsächlich von Mindset und wie schaffst du eigentlich auch in so einem großen Konglomerat cross-funktionale Zusammenarbeit und ko-kreative Prozesse. Und das sind ganz klassische Kulturfragen. Das heißt, wir kommen sehr stark aus einer tatsächlich strategischen Perspektive und machen das, diesen Prozess des Kulturwandels also am Ende auch gerade dafür, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen. Das ist bei uns nicht singen, klatschen, tanzen und irgendwie, weiß nicht, Bäume umarmen und dann machen wir ein bisschen Einhörnerreiten so und alle sollen sich wohler fühlen, sondern am Ende geht es ganz, 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 ganz klar darum, Performance und Leistung sicherzustellen nach vorne, auch für die Kundinnen ja am Ende.
Ja, also letztendlich ja auch die Marktpositionierung und die Existenz auch des Unternehmens weiter sichern.
Ja.
Was würdest du denn sagen, was hat euch vorher ausgebremst? Weil du hast ja erzählt, wir haben ganz viel gemacht in Strategie, in Prozessen oder so. Warum habt ihr gemerkt, wir stecken da irgendwie fest, wir müssen uns da irgendwie ändern?
Weil du am Ende viele Sachen nicht auf der Kognition gelöst kriegst, sondern auf der Emotion. Es muss vom Kopf ins Herz rutschen. So, und ich bin von Hause aus Consultant, also ich bin so ein klassischer Inhouse-Consultant und bin derbe kopfzentriert so. Aber es ist eine für mich der größten Erkenntnisse, du kriegst die Sachen nicht gelöst. Du kannst mit einem Schweinegeld dir irgendwie Strategien kaufen, dir Prozesse kaufen, kannst irgendwo hingehen und dir irgendwelche Maschinen, Technologie einkaufen. Am Ende sind es die Leute, die es machen. So, und wenn du das nicht hinkriegst, bestimmte Sachen auf der Haltungsebene tatsächlich zu verändern, dann bringt dir das alles nichts, wenn du da drüber super viele Sachen hinstellst, die man ja irgendwie haptisch anfassen kann. Und das war eigentlich eine ganz große Erkenntnis. Du kriegst bestimmte Herausforderungen nicht mehr gelöst. Also, weil du zum Beispiel technologische Themen nicht mehr alleine machen kannst, nicht mehr dezentral machen kannst, dann musst du sagen, wir müssen es jetzt aber zentraler machen. Wenn es aber in der Kultur nicht verankert ist, dann stößt du an dieses ganze Not-Invented-Here-Thema. Das heißt, du hast so viele kulturelle Hürden, die du überwinden musst, um überhaupt Herausforderungen, auch Marktherausforderungen noch gerecht zu werden. Und diese Erkenntnis hat sich bei uns sehr stark im Jahr 2015 verfestigt. Und daraus haben wir dann einen sehr offenen und partizipativen Kulturwandelprozess gemacht.
Ja, okay. Jetzt ist es ja so, wenn ihr das festgestellt habt, man hat ja immer so 20% der Mitarbeiter, die sagen, oh, endlich geht's los, endlich kommen hier die richtigen Themen, ne? Dann hat man so 60%, die kann man irgendwie noch bewegen und 20 bewegt man irgendwie nie, die haben immer irgendwas dagegen. Wie war das bei euch am Anfang? Also hattet ihr genug Mitstreiter oder haben die gesagt, mit welchem Thema kommt ihr denn jetzt hier um die Ecke?
Ja, wir haben eher das Zweite gehabt. Ich glaube, das ist auch normal. Wir hatten keine 20%, die Bock hatten, sondern eher 5. Also wir haben 5% gehabt, die eigentlich gesagt haben, so, wir haben irgendwie richtig Lust. Dann hatten wir so eine graue, träge Masse, die eher so ein bisschen so das Gedächtnis der Organisation ja auch ein Stück weit ist. Das sind dann eher so die nächsten 80%. Die haben das schon tausendmal gesehen. Da müssen wir uns doch nichts vormachen. Da gab es doch schon tausend Programme und überall standen Leute und haben gesagt, jetzt aber wirklich und Veränderung und bitte, bitte. So, also das ist eine ganz große, träge Masse, die auch eine Skepsis hat. So, und am Ende ja auch gelernt hat, und muss man auch fair sein, die auch gerade in so großen Konzernen gelernt hat, mit sowas umzugehen. Die wissen, wie man das aussetzt, die wissen, wie man drumherum kommt, wenn man das nicht möchte. Und deswegen war das irgendwie eigentlich so das größere Feld. Und dann gab es einen relativ kleinen, aber dann sehr lauten Teil, der auf Deutsch mit nacktem Arsch ins Gesicht gesprungen ist. Die haben alle gesagt: Sag mal, spinnst du irgendwie, jetzt hier irgendwie einen auf Kultur zu machen? Ihr seid doch Strategen, was soll das, unser Feld? Kannst du 1000 Konflikte jetzt irgendwie hochziehen? Und wir sind eigentlich heute an dem Punkt, wo ich sagen würde, wir haben so 10, 15% der Mitarbeitenden, die sich aktiv drum kümmern, also aktiv Dinge aushandeln. Und damit setzen sie eigentlich soziale Normen, wo sich die nächsten 60 dran orientieren. Und damit hast du jetzt so 75%, die sich so über Zeit dann verändert haben, würde ich das nennen.
Ja,
Dann hast du einen Teil, der sich eben weniger stark verändert. Und das Gute ist aber, und das ist wirklich gut, man sieht es jetzt. Du weißt ja, wer es ist. Und da merken wir, dass der größte Teil der Mitarbeitenden, die Schwierigkeiten haben, vor allem überfordert sind. Und da kannst du dann wieder mit sehr klassischen HR-Instrumenten, und wir setzen sehr viel auch auf tatsächlich individuelles Coaching an den Stellen, auf diese Mitarbeitergruppen hingehen. Und der aller kleinste Teil hat wirklich keinen Bock.
Weil das wäre jetzt mal meine Frage. Also welche Veränderungen haben sich eigentlich gezeigt? Du hast gerade eben gesagt, man sieht das, wer dabei ist. An was könnt ihr das feststellen, wer dabei ist? Also was hat sich wirklich konkret im Arbeitsalltag verändert?
Ja, da haben wir, da könnte ich jetzt Tausende von Beispielen erzählen, wo
Wir haben nur
quasi sich
Zeit für eins
ja,
ungefähr.
genau, wo man im Kleinen sozusagen merkt, wie sich, also vor allem, also die großen Veränderungen sind Kollaborationen, ko-kreative Prozesse, Kommunikation, Transparenz. Es fängt schon an mit, bei uns werden mittlerweile ganz, ganz viele Vorstandsentscheide einfach öffentlich gemacht. Also es gibt keine Geheimprotokolle mehr, sondern es gibt einen Videoblog, da wird irgendwas erklärt. Also dieses ganze stille Postgedöns ist zum Beispiel weg. Wir haben Geschäftsführung, da sitzen Mitarbeitende in diesen Sitzungen mit drin, um tatsächlich nicht nur O-Töne mitzubekommen, sondern auch der Geschäftsführung zu spiegeln, wie nehmen die die eigentlich wahr auf der Ebene des Verhaltens. Wir haben unfassbar viel flachere Hierarchien, nicht weil wir Mitarbeitende abgebaut haben, sondern weil die Durchlässigkeit in der Kommunikation jetzt da ist, weil Vorstände direkt mit Technikexperten Dinge besprechen und dann auch Dinge entschieden werden, ohne dass dazwischen sich alle irgendwie angegriffen fühlen. Aber man muss fair sein, das ist das Ergebnis aus 5 Jahren Kulturwandel, ne? Das ist also, sind also die kumulierten 10% über die Jahre, die geklappt haben. Wir sind ja nicht irgendwie auch da nicht aufgewacht und gesagt, ha, wir machen jetzt alles neu, sondern wir haben einen unfassbar steinigen, anstrengenden und schweren Weg ja irgendwie hinter uns gebracht, um dahin zu kommen, ne?
Ja, das hört sich so an. Es ist ein langer Weg und man braucht einen langen Atem an dieser Stelle, ne? Aber das Wesentliche, was du gerade gesagt hast, ist ja auch dieses Transparenz von Informationen. Und das ist ja auch etwas, was auf jeden Fall Vertrauen schafft, ne? Dass man weiß, was entschieden wird, warum es entschieden wird. Und ich habe noch mal eine nächste Frage. Ihr seid ja mit eurem Projekt viel auch in der Presse und in den sozialen Medien gewesen. Und da sind mir drei Themen aufgefallen, die bei eurem Kulturwandel eine wichtige Rolle gespielt haben. Die würde ich gerne auch hier den Teilnehmern auch mitgeben und Teilnehmerinnen. Das ist das Thema Führungskultur. Das zweite ist neue Räume schaffen, also die im wahrsten Sinne auch Freiräume bieten, also einfach andere Arbeitsumgebung. Und das dritte Thema, was dadurch auch hochgekommen ist, das Thema nochmal Diversität, also wie verschiedenartig sind wir und wie nutzen wir eigentlich diese verschiedenen Potenziale auch im Unternehmen? Und wir haben ja jetzt hier in unserem Teilnehmerkreis auch viele Personaler. Und ich wollte dich einfach nochmal fragen, wie ist das denn beim Thema Führungskultur? Kannst du da vielleicht noch was mitgeben, was ihr dort gemacht habt, was funktionierte, um das in Gang zu bringen?
Da mache ich gerne. Ich würde eine Sache noch ergänzen bei Transparenz, weil es nicht darum geht, nur Dinge transparent zu machen. Wir merken, der größere Wert ist das Erklären von Entscheidungen. Es geht gar nicht darum zu sagen, sind das oder das ist entschieden. Das haben wir gemacht. Da haben wir gemerkt, der Effekt war gar nicht so groß, sondern das Erklären, warum sind Dinge entschieden worden. Das ist das, wo der viel größere Wert auch in der Mitarbeiterschaft entsteht und wo auch das Vertrauen entsteht. Und dann bist du schnell auch so, in welchen Formaten macht man das und wie schafft man auch und so, ne? So, das Führungskultur. Genau richtig. Das heißt, du hast also natürlich sind Führungskräfte in Organisationen in einer bestimmt exponierten Stelle und sind bestimmt auch an vielen Stellen kulturprägend. Das muss man sich erstmal bewusst sein. So. Weil wenn das so ist, dann muss man sich natürlich überlegen, welche Rollen sollen eigentlich Führungskräfte nach vorne dann irgendwie haben, auch in so einer sich verändernden Welt. Und das ist das, was wir tatsächlich in Anführungsstrichen überarbeitet haben. Also welche Führungsmodelle gibt es, welche Führungsrollen gibt es. Wir haben an vielen, vielen, vielen Stellen auch geteilte Führungsmodelle mittlerweile, dass wir sehr stark trennen zwischen einer fachlichen Führung, einer disziplinarischen Führung und auch einer strategischen Führung, was Komplexitäten mit sich bringt, weil du im Zweifel als Mitarbeitende oder Mitarbeitender auf einmal dann drei Chefs hast, in unterschiedlichen Kontexten dich bewegst. Wir haben also
Okay.
wahnsinnig viel auf diesen Rollen uns bewegt, weil wir gemerkt haben, dass auch da die Komplexität so zugenommen hat, dass man gar nicht mehr alles in sich vereinen kann. Und das, was du früher gemacht hast, dass du früher Leute befördert hast, weil sie die besten Experten waren, weil sie das beste Prozesswissen hatten, weil sie auch am längsten da waren, das ist dann nicht automatisch die Person, die heute die beste Führungskraft ist.
Klar.
Gleichzeitig, und da muss man aber auch fair sein, kannst du den Leuten ja nicht mehr sagen, ihr habt alle keinen Job mehr. So ist ja Quatsch, sondern du willst ja mit den Menschen etwas entwickeln. Und da haben wir tatsächlich sehr viele Modelle entwickelt, wie du auch gesichtswahrende Exits aus diesen Führungsrollen Experten erlaubst, weil das Expertentum brauchst du ja. Das
Ja,
ist
klar.
Und gleichzeitig wissen diese Menschen häufig aber, dass die auch keine guten Führungskräfte sind, weil die ja 10 Jahre lang in jedem Feedbackbogen gekriegt haben, du bist aber kein guter Chef. Das heißt, wir haben also auch Fachkarrieren etabliert, und die auch anerkannt sind. Also nicht irgendwie so, oh, das ist jetzt aber so Führungskraft hier zweiter Klasse, sondern die sind wirklich gleichwertig auch in der Wahrnehmung der Organisation mittlerweile. Wir haben sehr viele geteilte Modelle und wir haben auch in den klassischen Führungsrollen, die es ja immer noch gibt, da sehr stark überlegt, welche Anteiligkeiten brauchst du eigentlich von einer Fachexpertise, von einer strategischen Perspektive, von Rollen und so weiter. Und das heißt, da ist schon sehr viel Arbeit reingegangen, weil am Ende müssen wir ganz ehrlich sein, diese ganze Kulturwandelperspektive hat eigentlich zwei Ebenen. Du hast eine Beziehungsqualität, da waren wir vorhin so mit Transparenz, Vertrauen und so. Und das ist ein Strukturelement. Da ist natürlich, ich nenne das mal das HR-Betriebssystem, das prägendste System für Kultur. Wen machst du zum Chef? Wen incentivierst du? Wer wird hier befördert? Warum? Bla 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 bla. Und auf diesem Layer muss natürlich wahnsinnig viel dann auch verändern. Und das aber so machen, dass es anschlussfähig bleibt an die bestehenden Menschen und gleichzeitig aber so neu ist, dass es nicht irgendwie nur so Rillenoptimierung ist. Und das
Ja,
müssen wir
ja.
immer wieder auch aushandeln.
Also auch praktisch Kompetenzentwicklung im Bereich des Management, die da sind und sagen, wie ändert sich auch meine Rolle? Du hast es ja eben auch schon gesagt, ich glaube, was auch wesentlich ist zum Erfolg, dass man wirklich diese Rollen definiert und dass man auch für Führungskräfte einen Weg findet, wo sie ihren Platz haben, ne? Frage dazu, es gibt ja in vielen Unternehmen auch schon People Manager, also die sich wirklich um das Thema Beziehungsqualität kümmern. Habt ihr diese Rollen dann auch bei euch in einigen Bereichen?
Ja, genau. Das sind diese People
Ja.
Leads. People Leads haben dann auch sehr breite Führungsspannen, also meistens zwischen 25 und 30 Mitarbeitende, die disziplinarisch führen. Und es ist dann
Ja.
auf der einen Seite das administrative Führen. Es ist aber auch dieses ganze Thema, was ja eine viel stärkere Komponente hat. Das ganze coachende Weiterentwicklungsthemen. Was sind Skills? Was sind Einsätze? Was sind also diese ganzen Belange, die man da dann tatsächlich hat? Und die sind dann
Ja.
wiederum zueinander, damit die People Leads sich wieder synchronisieren in irgendwelchen Tribes dann nochmal organisiert, die sich dann nochmal quasi auch synchronisieren. Das ist
Ja.
dann so die, genau.
Genau, jetzt hast du auch einen Begriff aus dem Scrum verwandt, ne? Tribes. Das können wir jetzt hier leider nicht weiter erläutern, aber ich glaube, es wird deutlich durch das, was du gesagt hast, wie wichtig dann auch diese Zusammenarbeit dieses Führungskräfteteams ist, nämlich auf der einen Seite der Beziehungsmanager, auf der anderen Seite die Fachexpertise und vielleicht auch noch das Arbeiten in Projekten. Also da merkt man ja einfach auch, dass eine andere Zusammenarbeit erforderlich ist als das, was ich früher hatte. Ja, also spannender Einblick in das Thema Führungskultur. Da ist ja doch eine Menge dann auch zu bewegen und eben halt auch von HR zu organisieren und anzuschieben. Ich würde jetzt noch mal gerne auf diese Frage kommen, die wir am Anfang hatten, nämlich hilft die Duzkultur der Arbeitgebermarke? Also was macht es mit Otto in der Außenwirkung auch und spielt das bei euren potenziellen Mitarbeitern eine Rolle, dass ihr euch duzt?
Also ich glaube, man muss da fair sein. Wir haben das, was wir im Kulturwandel gemacht haben, im ersten Schritt für uns gemacht. Und da gehört das du ja zu, ne? Aber es ist eine Sache, die haben wir für uns getan, weil wir gemerkt haben, wir müssen uns verändern, weil wir mit der Welt nicht mehr klarkommen. Oder dass die Sorge hatten, dass wir nicht mehr in diese Welt passen, so ist eigentlich
Ja.
richtiger. Und haben dann aus uns heraus so eine Strahlkraft entwickelt, die dann abgefärbt hat nach außen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Kulturen hat keinen Einfluss auf das Image oder die Arbeitgebermarke der Otto Group. Glaube ich ganz fest dran, kriegen wir auch gespiegelt. Ist aber nicht der Grund gewesen.
Nee, das ist richtig.
Genau, das ist aber ganz wichtig, weil ich häufig auch gefragt werde, na, bei uns hat das aber nicht geklappt mit dem Du und bei euch ja, woran liegt denn das? Und kann ich sagen, kann ich von euch reden, kann nur von uns reden. Ich kann ja erklären, wie das bei uns entstanden ist. Bei uns ist
Ja.
das Du nicht entstanden aus einem, wir wollen jetzt ein hippes E-Commerce-Unternehmen sein, sondern der Vorstand saß zusammen, hat nach links geguckt und nach rechts geguckt und gesagt, eigentlich müssen wir doch hier Silos irgendwie durchbrechen und dieses Silo durchbrechen, dieses Überwinden in ein Wir kommen, also als Organisation in ein Wir kommen, fängt doch bei uns an. Und dann hat jemand sehr Schlaues gesagt, naja, aber wenn ich euch hier Seeliebe vorstelle, ihr seid doch gar kein Team. Und dann war so, hey, wieso sind wir denn hier kein Team? Und dann war es, weil du es an der Sprache erkennst. Im Vorstand haben sich Leute geduzt, es haben sich aber auch Leute gesiezt in Abhängigkeit ihrer Projekte, die die vorher hatten. Und daraufhin ist der Blick nochmal größer geworden auf, wie machen wir das eigentlich in der Organisation? Und die Erkenntnis ist gewesen, Sprache, das Duzen und das Siezen ist bei uns damals in der Otto Group Ausdruck von Machtstrukturen gewesen. Auf der operativen haben sich sowieso alle geduzt. Du hast also Hierarchie gesiezt und Hierarchie hat sich geduzt, wenn die irgendwie gemeinsame Projekte gemacht haben. So, und daraus ist gekommen, wollen wir das eigentlich? Und wir sagen, nee, eigentlich wollen wir das nicht. Wir wollen doch eigentlich irgendwie hier ein gemeinsames Team sein. Das könnt ihr in irgendeine Analogie gehen, Sport oder sonst was. Denkt euch irgendeinen Fußballverein aus. Das sind Hochleistungsteams, die alle, da ist doch keiner im Sie, da sagt doch keiner, Herr Lewandowski, können Sie mal ein Tor machen, bitte. Dann sagst du, Levi, schieß die Pille rein. Und aus diesen Analogien ist halt gekommen, dass man sagt, ja, guck mal, wenn wir doch aber diese Systemsprache, und deswegen gehe ich von dem Du und dem Sie als Abstraktes irgendwie weg, sondern das Systemsprache betrachten, dann müssen wir uns doch überlegen, was macht das mit uns? Und da ist die Erkenntnis gewesen, nee, wir müssen eigentlich das Angebot formulieren und sagen, wir wollen hier gemeinsam ein Team sein. Aus dem Ich, dem Silo, ins Wir, kommen wir eigentlich sprachlich nur übers Du. Und das hat der Vorstand dann eben als Erkenntnis formuliert und das angeboten. Und das war ganz gut, aber ganz ehrlich, scheiß aufs Du. Das ist doch nicht das Du, ist doch egal. Wichtig ist die Verhaltungsveränderung dahinter, dass man sagt, das Menschenbild hat sich verändert, wir wollen Team sein, wir wollen dies sein. Und das führt aber zu ganz viel direkterem Austausch, zu sehr viel klareren Kommunikationsmustern. Und das ist wiederum attraktiv auch für außen. Wir haben zum Beispiel auch formell in den klassischen HR-administrativen Themen alles aufs Du gestellt. Einstellungen sind im Du, Verträge sind im Du, Abmahnungen übrigens auch. Weil man dann genauso sagt, das differenzieren wir nicht. Schwierige Sachen muss ich genauso im Du klären können wie gute. Auch das kann ich ja nicht, wenn ich mit meinem Referenzrahmen Familie zu meiner Frau kann ja auch schlecht sagen, so, aber Frau Krüger, das hat mir nicht gefallen. Also genauso, Schatz, hast du irgendwie einen Vogel. Also wisst ihr, das ist doch, das kriegt man ja nicht getrennt. Und deswegen kann ich diese Frage mit, hat das Du eine Auswirkung? Hat es bestimmt, aber nicht, weil wir duzen, sondern weil sich dahinter viel mehr verändert hat. Das ist für mich eigentlich wäre meine kurze Antwort dazu.
Okay, danke für diese Antwort, weil ich glaube, sie hat nochmal deutlich gemacht, auch dass es wirklich ein glaubwürdiger Kulturwandel sein muss. Und was ich auch nochmal spannend finde, dass du unterstreichst, Sprache ist auch ein Ausdruck von Kultur. Und das fand ich nochmal sehr wesentlich. Und insofern hat es natürlich eine Strahlkraft, weil mittlerweile weiß man, wenn man zu Otto kommt, in welche Kultur man kommt, weil darüber viel geredet worden ist. Also insofern ist es ja gut, diesen Prozess zu haben. Und ich habe da am Ende auch, sage ich mal, Vorteile für die Arbeitgebermarke. Aber es ist natürlich richtig, es beantwortet nicht, warum tun wir das eigentlich. Und auch in den Gruppen, wo wir diskutiert haben, ist ja dieses Thema da, also wo ist Henne-Ei, wo fange ich an? Und sicherlich ist die Frage Duzen oder Siezen irgendwas, was ganz Äußeres, was ich sehen kann oder auch erleben kann. Aber viel wichtiger ist es, sich damit zu beschäftigen, wofür brauche ich das, warum mache ich das und wie will ich mein Unternehmen nach vorne bringen, warum glaube ich, dass mir das hilft. Und ganz, ganz viel kommunizieren. Und das ist etwas, was manchmal auch eben ein bisschen auf der Strecke bleibt, gerade jetzt auch vielleicht in diesen Zeiten. Insofern danke ich dir, Tobias, für diesen Einblick, für diesen kurzen Einblick. Aber wir haben viele Themen angerissen und ich würde jetzt gerne die Runde aufmachen und auch noch für eure Fragen da sein, dass wir die hier noch miteinander diskutieren können. Vielen Dank, Tobias.
Ja, danke euch.